Hallo und herzlich willkommen beim Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackierbranche. Ich bin Elena Schüssler-Roggenhofer und gemeinsam mit Markus Füllers nehmen wir euch mit auf die Reise durch wertvolles Fachwissen, praxisnahe Beispiele und bewährte Methoden, die euren Lackier- oder Beschichtungsbetrieb zukunftssicher machen. Dabei spielt es weder eine Rolle, ob ihr eine Inhouse-Lackiererei, ein Lohnbeschichter, ein Konzern oder ein kleines bzw. mittelständisches Unternehmen seid, denn Wissenstransfer ist für alle wichtig. Egal, ob ihr Mitarbeitende habt, die gerade erst anfangen oder kurz vor dem Ruhestand stehen, hier findet ihr Inspirationen und Strategien, um Wissen effektiv zu teilen und zu erhalten. Los geht's mit der heutigen Folge! Hallo Markus!
Hallo Elena!
Soll ich dir einen Witz erzählen?
Ja los, mach mal.
Okay, ich frag dich was. Wie heißt ein helles Mammut?
Warum habe ich eigentlich ja gesagt, dass du mir einen Witz erzählen musst? Weiß ich nicht.
Helmut. Oh Mann, voll süß. Mein Neffe hat mir den erzählt und ich habe es leider sofort geschnallt und ich kann dann nicht sagen, ich weiß es nicht, weil ich wusste es ja. Und dann habe ich es direkt rausgehauen. Das war traurig. Aber ich werde den nie vergessen.
Solche Witze mag ich tatsächlich, weil Witze erzählen...
Aber die sind so flach.
Ja, aber ist egal. Das ist egal. Flachwitze sind okay, wenn sie halt eben erzählbar sind. Ne?
Und Wortwitze.
Genau.
Ich finde, eigentlich ist es ja mehr ein Wortspiel, ne?
Ja, ja, klar. Ja, ja. Und da musst du natürlich, ja, wenn du natürlich jemanden hast, der dann geistig sehr flexibel ist, das ist bei mir ja nicht immer der Weg, da tue ich mich schon schwer, das dann auch wirklich zu durchschauen. Ne? Aber ist gut so. Alles gut.
Haben wir gelacht. Darum soll es aber gar nicht gehen. Wobei fände ich eigentlich eine coole Folge, inwiefern gute Laune positiv sich auf Wissen teilen auswirkt. Das wäre doch mal super, oder?
Ja, in Summe sogar gute Laune. Ne? Ich meine, es ist ja immer so ein bisschen verpönt zu sagen, ich habe Spaß daran, wenn ich hier arbeite. Warum ist es verpönt, dass Spaß an der Arbeit oder dass Arbeit Spaß machen soll, ne?
Ja, ich glaube, es ist ein Unterschied auch nochmal, ne, zwischen Spaß an der Arbeit und einfach Spaß bei der Arbeit. Kann ja mal sein, dass man auch eine schlechte Aufgabe hat, die einem gar keinen Spaß macht. Aber wenn du dann trotzdem vielleicht ein Kollegium hast, mit dem du dann Spaß hast, dann hast du halt Spaß bei der Arbeit und das hat dir auch was gebracht.
Ja, hundertprozentig. Das ist auch wieder dann genau diese Differenzierung, Spaß an und Spaß bei. Und ich habe eigentlich immer so die Befürchtung, dass viele Unternehmen mit dem Begriff Spaß eigentlich ein Problem haben. Ne? Das ist so ein Thema, wenn über Spaß gesprochen wird, dann ist das mehr so, privat darf man das haben, aber im seriösen Arbeitsumfeld hat Spaß nichts verloren. Ne?
Dabei muss doch ein bisschen Spaß immer sein.
Absolut, absolut. Das hat der große Philosoph Roberto Blanco in Musik gefasst.
So schön. Bevor wir singen, könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? Wäre witzig. Ja. Machen wir aber heute bestimmt nicht. Sprechen wir über die wichtigen Dinge mit wenig Spaß.
Nee, wir sollten Spaß haben. Also das bin ich dabei. Ich kann das nicht so zeigen. Wir haben in der Vorbereitung zu dieser Folge über unsere Gesichtsmimik gesprochen und ich bin da ja sehr eingeschränkt. Eingeschränkt in meinem Repertoire. Und der ein oder andere, der unsere LinkedIn-Posts verfolgt, der sieht, dass du da ein deutlich größeres Spektrum an Variationsmöglichkeiten mit dir rumträgst. Und ja, auch dazu können wir mal eine separate Folge machen.
Toll. Ich habe ja schon gesagt, ich mache dann eine Challenge draus. Ich darf möglichst wenig mein Gesicht verziehen. Wäre auch witzig. So ein bisschen wie, wie heißt denn das, wer zuletzt lacht. Da gibt es doch auch so eine, man darf dann nicht lachen und so, es gibt doch auch so Serien.
LOL.
Last One Laughing. Ja, genau. Sowas könnten wir auch mal machen.
Ist im Podcast schwierig, dann müssen natürlich alle das Video gucken, ne?
Das stimmt.
Ja.
Wäre ein Grund, das Video zu gucken, auf jeden Fall. Könnten wir vorher anteasen und dann wäre es ein Grund.
Ja. Ja, wir haben ein ernstes Thema heute, ne? Spaß beiseite.
Wir haben ein ernstes Thema, aber ein schönes Thema, weil wir haben festgestellt, dadurch, dass wir jetzt ja auch einfach ein paar Kunden haben und immer mal wieder auf neue Themen stoßen und auch auf neue Themen gestoßen werden, ist uns aufgefallen, dass das Thema Wissenslandkarte ja auch sogar noch mehr mitbringt, als wenn man nur eine Wissenslandkarte pro Person sieht. Man kann das Ganze auch ein Stück weit skalieren und daraus eine Unternehmenslandkarte machen. Markus, genau. Du hast damit angefangen. Ja, deswegen darfst du jetzt auch mal was davon erzählen.
Ja, das ist so ein bisschen daraus entstanden wahrscheinlich. Wir sind ja beide Gründer in den letzten Jahren gewesen. Ich habe jetzt bewusst nicht gesagt, junge Unternehmensgründer, weil das trifft auf mich nicht zu. Aber wir haben uns mit so Themen wie Positionierung, wie Businessplan und mit solchen Dingen intensiv beschäftigt. Und in unseren Gesprächen und auch in den Kundenkontakten stellen wir eigentlich immer mehr fest, dass auch die Wissenslandkarte ein mögliches Werkzeug ist, um die Kompetenzen, die Wissenskategorien, die ein Unternehmen auszeichnen, aufs Papier zu bringen. Das kann man für das gesamte Unternehmen sehen, das kann man für eine Abteilung sehen, das kann man für einen Bereich sehen. Und weil wir ja hier im Wissensnavi für Lackierbetriebe sind, kann man das dann für den oder für die Lackierprozesse nehmen, die irgendwo sind. Wir haben da jetzt ja vor einiger Zeit nochmal eine Folge gemacht, dass diese Unternehmenslandkarte, diese Wissenslandkarte variabel nutzbar ist. Und als Unternehmenslandkarte haben wir gedacht, Mensch, machen wir da mal eine separate Folge raus und da sprechen wir heute drüber. Und die 7 Kategorien passen tatsächlich, ne?
Genau, also wir können ja einfach mal gucken, ob wir so alle kurz anteasen und durchgehen. Das heißt, klassisch, ich glaube, das Einfachste ist ja eigentlich Netzwerkwissen, oder? Ja. Weil was hat man? Man hat ein internes Netzwerk und natürlich kann man das Ganze dann sehr, sehr groß fassen, indem man dann die Mitarbeitenden zum Beispiel noch mit aufnimmt. Aber es ist ja dann etwas, was dann tatsächlich auch sehr fluides sein kann, weil die können gehen, ausfallen und so weiter. Aber man kann ja zumindest schon mal intern auf Abteilungsebene denken, welche Teamkompetenzen brauche ich denn in meiner Organisation, um das auszuüben, was ich als Unternehmung mache? Das wäre intern.
Genau. Und extern ist es dann immer so ein Thema, das ich jetzt auch recht häufig in Kundenprojekten bei mir erlebt habe. Welche Firmen, welche Lieferanten spreche ich an? Mit welchen Lackherstellern arbeite ich zusammen? Wer hat mir vor einigen Jahren mal meine Lackieranlage gebaut? Wen kann ich ansprechen, wenn ich jetzt eine neue Lackieranlage brauche? Das heißt also, das externe Netzwerk im Hinblick auf Lieferanten für alles, was ich im Unternehmen brauche, das mal aufs Papier zu schreiben, das mal zu aktualisieren, weil gerade bei Lackieranlagen ist es halt so, dass wenn ich vor 25 Jahren mal eine Lackiererei gebaut habe, dann gibt es die Unternehmen gar nicht mehr, die heute noch auf dem Typenschild aufgeführt sind. Und da wird es dann ja wichtig für einen Betrieb, diese Unternehmenslandkarte im Hinblick auf das Netzwerkwissen zu aktualisieren, dass man dann halt eben die Firmennamen mal dahinschreibt, mit denen man dann jetzt aktuell oder auch zukünftig zusammenarbeitet. Und dann natürlich so Sachen wie Behörden, die werden ja auch immer wichtiger, gerade im Lackierumfeld, wenn es um Umweltschutzauflagen geht, wo sind irgendwelche Forschungsinstitute oder irgendwelche Fachexperten, die Netzwerke. Man ansprechen kann, die dann im Netzwerk dabei sind. Also ein ganz wichtiges Thema in so einer Unternehmenslandkarte.
Und dann natürlich aber auch die Seite der Kunden.
Ja, ganz klar.
Einfach mal zu überlegen, wer sind denn meine Top-Kunden und mit was bediene ich die dann auch? Da geht man jetzt vielleicht schon ein bisschen wieder weiter in dieses ganze Thema entweder Projekte oder aber auch die Arbeitsorganisation. Was bedienen wir denn eigentlich hier so? Und jetzt wird's Meta, weil jetzt geht's auf eine Ebene, wenn ich das hier aufschreibe, ich meine, diese ganze Seite der Lieferanten, das kann ich natürlich total gut mit dem Einkauf besprechen. Das heißt, die können das auswerten, die können ein Stück weit auch sagen, ja, mit wem arbeiten wir zusammen, wer sind unsere Top-Lieferanten, warum und für was? Und gleichzeitig aber auch auf der Kundenseite natürlich mit dem Vertrieb. Das heißt, da auch eine Auswertung darüber zu fahren, wer ist denn A-Kunde, B-Kunde, C-Kunde, wenn man in diesen Clustern zum Beispiel auch arbeitet, warum und für was. Und das lässt man dann natürlich wieder oder lässt Rückschlüsse ziehen auf weitere Projekte, die man zum Beispiel machen könnte und so weiter. Und Meta in dem Sinne, weil man holt das Netzwerk aus der Organisation, das interne Netzwerk wieder rein in diesen Prozess, um über das externe Netzwerk zu sprechen. Und das finde ich total schön, weil so hat man irgendwie dann direkt auch das Gefühl, da wird eine Unternehmung mit komplett einbezogen. Und letztlich ist das ja auch das Ziel, oder das sollte das Ziel einer Unternehmung sein, dass ja alle Menschen, die da beteiligt sind, an einem Strang ziehen, um ein Unternehmensziel zu verfolgen.
Absolut, ja. Ja, springen wir zur nächsten Kategorie. Ich nehme jetzt mal
Kultur?
Das für die Lackierer. Nehmen wir mal das, was für die Lackierer am einfachsten ist. Die ganze
Fachwissen.
Genau, alles, was so Fachwissen angeht. Da erlebe ich eigentlich immer die Fragestellung, wer in der Organisation muss welches Fachwissen haben. Mhm. Da bietet sich so eine Unternehmenslandkarte an, wirklich diese Kategorie des Fachwissens auf die unterschiedlichen Arbeitsbereiche oder auf die unterschiedlichen Arbeitsplätze zu spielen. Und das ist eigentlich das, was dann diese Unternehmenslandkarte auszeichnet, dass ich wirklich hergehen kann und sagen kann, ich habe jetzt in meiner Lackiererei, ich sage jetzt mal, 10 verschiedene Arbeitsplätze. Und jetzt kann ich die ja nutzen, es ist ja nicht fest vorgegeben und vorgeschrieben, jetzt kann ich die ja nutzen und sagen, an den Arbeitsplätzen brauche ich genau diese Fachinformationen und die Erfahrung bei den Leuten, damit ich das entsprechende Fachwissen aufbaue. Und da hilft jetzt diese strukturierte Unternehmenswissenslandkarte, um das ganze Thema Fachwissen zu dokumentieren. Das ist dann ein Thema, was beim Onboarding hilft, wenn ich weiß, an der Stelle kommt jetzt ein neuer Mitarbeitender ins Unternehmen, dass ich sagen kann, dem muss ich die und die Informationen geben, so und so schulen, der braucht das und das Training, der muss die und die Experimente machen, um selber Erfahrungen zu sammeln. Und so kann man diese Wissenskategorie Fachwissen in so einer Unternehmenslandkarte hervorragend nutzen. Und das ist dann eine ganz andere Sichtweise als bei der individuellen Wissenslandkarte für eine einzelne Person, dass ich dann halt wirklich mein Wissen im Unternehmen fachlicher Art einmal mal aufgeschrieben und dokumentiert habe.
Mhm. Dann lass uns doch von da aus rübergehen zu Arbeitsorganisation, weil klassischerweise würde ich ja mit einer 1:1 Moderation starten. Was machst du denn den ganzen Tag? Mhm. Und das kann man ja eine Unternehmung genauso fragen, was macht die denn den ganzen Tag, was produziert sie, was sind denn die Themen, die sie bedient? Im Prinzip ist das ein Stück weit runterzubrechen, was ist denn das Unternehmensportfolio?
Hm, genau. Und dann aber auch, ja, das Portfolio, das ist eine ganz wichtige Frage, weil ich erlebe das ganz oft, dass Betriebe Lackieraufträge annehmen, die eigentlich gar nicht zu ihrer Technologie passen. Das heißt also, da wird, nur damit man Kundenaufträge bedient, Umsatz generiert und so weiter, werden halt Dinge gemacht, die eigentlich aber gar nicht in die Organisation reinpassen. Und dieser arbeitsorganisatorische Schritt, wirklich mal zu hinterfragen, passt das Produkt in mein Leistungsportfolio rein? Mhm. Nehme ich den Auftrag an oder nehme ich tatsächlich auch in Kauf, dass mir dieser Auftrag anschließend eigentlich mehr Geld kostet, als er mir Einnahmen beschert? Das ist ein Thema, was ich ganz oft in Betrieben erlebe. Und da hilft dann auch wieder so eine Unternehmenslandkarte, einfach mal den Impuls zu setzen, über sowas nachzudenken.
Mhm. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, also ich sehe das als einen ganz großen Bestandteil, auch um wieder Klarheit zu schaffen. Gleichzeitig kann man das natürlich als Grundlage nutzen, um an Vision, Mission, Strategie zu arbeiten. Einen zweiten Bestandteil, den ich aber auch sehe, ist wirklich mal aufzudröseln, welche Abteilungen habe ich denn? Also wir gehen ein bisschen mehr in die Richtung, wie arbeite ich denn da auch? Also welche Abteilungen habe ich hier in meiner Unternehmung und für was sind die zuständig? Also wenn ich einen Vertrieb habe, habe ich einen Außen- und einen Innendienst und was machen die denn eigentlich? Ich soll da jetzt nicht aufschreiben, welcher Kunde wird wie fakturiert, macht das noch der Vertrieb oder geht das schon in die Buchhaltung? Darum geht's mir nicht, sondern wirklich mal zu hinterfragen, in was für Einheiten arbeite ich hier und für was sind welche Einheiten zuständig? Warum? Das kann mir als Mitarbeitende wenn das auch so gelebt wird, also aus der Unternehmensführung heraus so gelebt wird, dass es auch klare Anweisungen gibt, wer ist denn grob für was verantwortlich, kann mir das natürlich total viel Erleichterung schaffen, weil ich weiß, aha, okay, diese Themengebiete deckt der Vertrieb ab, dann kann ich mit dem Vertrieb sprechen. Oder wenn wir in den gewerblichen Bereich gehen, welche Themengebiete werden da abgedeckt? Wenn ich vielleicht im Vertrieb sitze und auch mal eine Frage habe zu einem Produkt, dann habe ich direkt irgendwie so eine Richtlinie, an wen kann ich mich denn wenden? Auch hier wieder, ich habe das schon ein paar Mal gesagt in den letzten Folgen, es geht mir nicht darum, klein aufzuschreiben, wer hier was zu tun hat, damit dann jeder nur noch Dienst nach Vorschrift macht und keiner mehr über den Tellerrand blickt. Wirklich, das ist absoluter Quatsch, das sollte man nicht machen. Ich finde es aber ein Stück weit auch gesunder Menschenverstand, einfach man hat einen gewissen Rahmen und es ist natürlich gut, auch ein Stück weiter zu denken, aber ich habe die Freiheit, auch in diesem Rahmen zu bleiben.
Ja, mir wird das jetzt, wo wir darüber sprechen, eigentlich immer mehr deutlich, dass das wirklich ein super Werkzeug ist. Ne? Wir haben das ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder sehr kontrovers diskutiert, ne? Ob das Werkzeug Wissenslandkarte für so ein Thema einsetzbar ist. Und ich bin davon überzeugt, dass das wirklich sehr zielführend ist, auch Regeln zu dokumentieren. Wie schaffe ich eine Stammdatenkonsistenz? Ne? Das heißt also, neuer Kundenauftrag, wenn er wirklich zu meinem Portfolio passt, welche Informationen brauche ich dann? Weil die Werkzeuge, die wir im Wissenstransfer diskutieren, also eine Checkliste oder irgendeine Dokumentation, Video, Audio, wie auch immer, das gilt ja für so etwas auch. Dass man dann tatsächlich sagt, welche Informationen muss der Vertrieb denn holen, damit ich den Kundenauftrag überhaupt bearbeiten kann. Ja. Reicht es nicht aus zu sagen, wir nehmen den Farbton RAL 3001, sondern da sind ein paar andere Anforderungen noch erforderlich. Und da ist in der Organisation, in der Arbeitsorganisation ein Riesenfeld, gerade auch für so eine Unternehmenslandkarte.
Ich denke halt, dass das ein ganz tolles Instrument ist, um dann zu sehen, wo geht's wirklich in die Prozessoptimierung. Ne? Also wir verlassen dann klassisch, würde ich sagen, so ein Stück weit dieses Gefilde des Wissenstransfers oder des reinen Wissenstransfers. Das bildet die Grundlage und ich glaube, das ist auch gut. Und gleichzeitig bietet das ja dann so viele Anknüpfungspunkte, um dann an der Unternehmung zu arbeiten, nicht auf einer Individualebene mit den Menschen eins zu eins, sondern wirklich, um Abteilungsprozesse mal zu hinterfragen, um ja gar nicht das so bei Menschen zu sehen, sondern wirklich an den Prozessen, die dahinter laufen.
Ja, absolut.
Arbeitsorganisation, wir haben drüber gesprochen, über das Portfolio und wer ist denn eigentlich hier oder für was ist denn welche Abteilung ungefähr so zuständig? Lass uns kurz dann zu Projekten switchen, weil das, finde ich, grenzt ganz schön an. Projekte definieren wir ja als etwas, was einen klaren Startpunkt und ein klares Ziel hatte und das nicht zum Standardportfolio, da sind wir irgendwo wieder beim Portfolio, dazugehört. Und da kann man natürlich auch in die Historie blicken, welche Projekte hat denn die Unternehmung angenommen und warum? Gerade wenn wir Unternehmen sind, die vielleicht etwas sonst sehr regulär von der Stange verkaufen, warum kam es dann zu diesen Projekten und was können wir daraus mitnehmen? Können wir vielleicht sogar ein Stück weit ein Business Model daraus machen, aus diesem Projektgeschäft, das auch zu einem Standard zu machen? Und das geht auch wieder mehr in die Richtung dann zu sagen, wo geht's hin, Vision, Mission und wie ist dann der Weg dahin?
Ein ganz wichtiges Thema. Aus meiner Vergangenheit heraus und aus dem, was ich bei meinen Kunden heute erlebe in den Lackierbetrieben, es ist oftmals der Kunde des Lackierbetriebes, der auch der Initiator ist für ein Projekt. Wenn der Kunde also spezielle Anforderungen hat, dass irgendwelche Vormontagen an Bauteilen gemacht werden, dass Kommissioniervorgänge durchgeführt werden. Teilweise aber auch, dass jetzt im Zuge von irgendwelchen Just-in-Time- oder Just-in-Sequence-Prozessen Logistikprozesse auf den Lackverarbeiter, auf den Lackierer verlagert werden, dann kann ich das ja nicht mal eben so nebenbei machen, sondern ich muss meine Arbeitsorganisation anpassen, ich muss Wissen aufbauen. Und da kann man aus Projekten der Vergangenheit entsprechende Schlüsse ziehen. Wie mache ich eine solche Planung? Wie dokumentiere ich diese Planung? Und dann sind wir auch bei dem Thema eigentlich an so einer Stelle, wo dann der Schulterschluss eigentlich zu einer individuellen Wissenslandkarte passiert. Ne? Mhm, das heißt also, diese Wissenslandkarten kann man dann ja auch alle irgendwie nochmal ins Verhältnis setzen und man stellt dann fest, dass individuelle Wissenslandkarten und eine Unternehmenslandkarte Anknüpfungspunkte haben. Ne? Da sind wir bei so einer dreidimensionalen Landkarte gelandet. Wow.
Ja. Jetzt hast du gesagt, ne, also oder wir beide haben jetzt so drüber gesprochen, was sind Projekte gewesen, kundenseitig, die wir dann bedient haben, wir als Hersteller. Kannst du genauso drüber nachdenken, was sind denn vergangene Projekte gewesen, wo wir Anschaffungen getätigt haben? Wir haben schon oft drüber gesprochen, so eine Lackieranlage, die kaufe ich halt nicht alle 2 Jahre. Ja. Auch das, würde ich sagen, ist etwas, was man klassischerweise in dieser Kategorie Projektwissen verordnen würde. Das hatte nämlich einen Anfang und ein Ende und dann wurde sie integriert und bedient und dann ist sie da, aber dann wird sie Jahrzehnte im besten Fall genutzt.
Ja.
Und das heißt, dass wir darüber natürlich auch eine gute Doku haben sollten, wie sowas denn vonstatten gegangen ist, damit, wenn das dann wieder zum Tragen kommt, wir zumindest schon mal Rückschlüsse darauf ziehen können, wieso haben wir damals diese Entscheidung so getroffen, was war uns wichtig, was war denn das Anforderungsprofil damals, um abgleichen zu können, inwiefern hat es sich vielleicht zu heute verändert. Hm. Aber wir haben dann eine Basis und darum geht es ja auch immer ein Stück weit. Ne? Es geht nicht darum, alles zu dokumentieren und alles zu haben, sondern es geht darum, eine Basis zu haben, auf der wir aufsatteln können, weil Dinge verändern sich, Rahmenbedingungen passen sich an, die Umwelt verändert sich, die Welt verändert sich und trotzdem können wir besser nachvollziehen, warum wir Dinge so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben und gleichzeitig dann natürlich auch abwägen, wie gehen wir damit jetzt zukünftig um.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, auch ergänzend zum Projektwissen. Und dann haben wir gleich die Brücke zum Kulturwissen geschlagen. Das heißt so Zusammenarbeitsprojekte. Also ich als Unternehmen beschäftige mich jetzt mit dem Thema Wissenstransfer. Ich als Unternehmen möchte meine Unternehmenskultur zukunftsorientierter gestalten und ausrichten. Das sind auch so typische Projekte, dass also nicht nur die Kundenprojekte bezogen auf die Produkte, die lackiert werden und die Investitionsprojekte bezogen auf neue Anlagen, die gekauft werden, sondern dass auch organisatorische Projekte da eine ganz wichtige Rolle spielen. Und dann sind wir beim Kulturwissen. Das ist ja die Kategorie, die aus meiner Wahrnehmung, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, du siehst das genauso, das macht zukünftig den Unterschied. Die Unternehmenskultur, da sind wir wieder bei dem Spaß, was wir am Anfang diskutiert haben. Macht es Freude, in dem Unternehmen zu arbeiten, mit dem Team zu arbeiten, an dem Thema zu arbeiten? Und das ist letztendlich unter anderem ein Bestandteil des Kulturwissens.
Und ich schlage vor, Markus, wir machen hier einen Cliffhanger und beenden diese Folge mit der Bitte, wenn ihr die letzten 3 Kategorien, nämlich Führungswissen, Historienwissen und Kulturwissen noch mitbekommen wollt, dann schaltet doch nächste Woche nochmal wieder ein und hört uns zu. Da werden wir noch ein bisschen genauer auf diese 3 Kategorien im Bereich der Unternehmenswissenslandkarte eingehen. Und damit bleibt uns auch eigentlich nur noch zu sagen, abonniert die Glocke.
Und liked und kommentiert überall auf den Kanälen, wo wir mit dem Podcast vertreten sind. Wir haben nämlich ein Ziel und das sind 888 Abonnenten und wir sind in die Zielgerade eingebogen und da könnt ihr uns bei unterstützen, indem ihr den Podcast auch weiterempfehlt. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ja, das war's für heute mit dem Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackier- und Beschichtungsbranche. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet neue Ideen und Impulse für euren Betrieb mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenwünsche habt, kontaktiert uns gerne zum Beispiel über LinkedIn. Unsere Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, Wissen teilen ist Macht.